Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Uhr und 3 Minuten, Schweizer Radio DRS 2, Reflexe. Im Jahr 2002 quälten und ermordeten rechtsradikale Jugendliche in Potsdam bei Berlin einen Kollegen. Als Reaktion auf die nachfolgende Medienhysterie hat der Dokumentarfilmer André Svejel recherchiert, Interviews geführt und schließlich das gesammelte Material unter dem Titel «Der Kick» als vielbeachtetes Theaterstück in Basel und Berlin inszeniert. Parallel dazu hat er mit den gleichen Schauspielern eine Filmversion realisiert, die nahe an der Theatervorlage bleibt, aber dennoch andere Akzente setzt. Nun kommt der Kick auch in die Schweizer Kinos. Michael Sennhauser hat sich mit André Svejel über diese mehrfache Abstraktion unterhalten.
Auf einer dunklen Bühne gehen zwei Schauspieler umher. Im Bühnenhintergrund steht eine große Kabine, über das Bild laufen die Filmtitel. Ein Scheinwerfer erleuchtet das Gesicht der Schauspielerin Susanne Marie Vrage.
Jutta Schönfeld, Mutter von Marc und Marcel. Ja, Dienstag ging es bei uns so los. Man kennt es ja. Zeitung, Fernsehen. Und plötzlich ist man es selber. Stern TV, RTL, RBB, alle wollten was erfahren. Und der Polizist hat gesagt, alles ablocken. Die Nachbarschaft. Wenn du da rauskommst, dann grüßen die gerade noch so und dann gehen sie wieder los. Und wir sitzen denn abends hier und kriegen so Anrufe. Mörder, Mörder.
Neutral dunkel gekleidet spricht Susanne Marie Vrage rund die Hälfte der Protokolltexte zum Mordfall in Potsdam, übernimmt dabei Männer- wie Frauenrollen, genauso wie ihr Kollege Markus Lerch.
Warum haben Sie auf Marinus Schöberl eingeschlagen?
Weiß ich nicht. Getan hat er mir an dem Abend nichts. Ich habe ihn nur geschlagen, weil es alle gemacht haben.
Ohne Kostüm, ohne Maske, ohne Utensilien auf der nackten Bühne spielen die beiden Schauspieler quasi dokumentarisch das von André Svejel und seiner Co-Autorin Gesine Schmidt zusammengetragene Material.
Im Stall ging es dann mit Schlagen weiter. Richtung Ausgang zur Jauchegrube hin forderte ich Marinus dann auf, sich hinzuknien und in die Bordsteinkante vom Futterdruck zu beißen. Das tat dieser zunächst auch. Dann hob er seinen Kopf und wir schlugen alle drei erneut auf ihn ein.
Der Film bleibt dicht an der Bühneninszenierung, nutzt aber die filmischen Mittel wie Großaufnahme, Schnitt und Perspektivenwechsel.
Was passierte, nachdem Sie Marinus Schöberl auf den Kopf gesprungen sind?
Mein Bruder schrie dann, Scheiße, wir haben einen umgebracht. Und er sprach auch davon, dass wir den jetzt verbuddeln müssen. Am Ausgang Richtung Jauchegrube hin befand sich ein Schaufelblatt ohne Stiel.
André Svejel, ist dieser Film nun eine extreme Form der Reduktion oder etwas ganz anderes, wenn Sie Schauspieler Monologe sprechen lassen, die Sie zuvor in Interviews aufgezeichnet haben?
Es ist eine mehrfache Reduktion. Und zwar erstmal reduziere ich Menschen, die in einem möglicherweise ganz anderen Duktus was von sich gegeben haben, eben Täter dieses Verbrechens, die Eltern, Anverwandte, Freunde. Ich habe nichts vorgegeben den Schauspielern. Ich nehme sie körperlich sehr zurück, also sie werden fast stilisiert in eine bestimmte Position, in eine bestimmte Pose, könnte man beinahe sagen, damit sie wiedererkennbar sind. Aber sprachlich haben wir auch zurückgenommen, weil ich wollte auf keinen Fall jetzt ein Volksstück machen, im Sinne jetzt bauen wir das nach, so wie das in Potsdam wirklich war und bis in jede Dialektfärbung hinein. Wir haben sehr viel Dialekt auch zurückgenommen, weil ich überzeugt bin, dass es der umgekehrte Weg, also es zum Skelett zu reduzieren, mir ein Bilderverbot zu erteilen, also den Zuschauer quasi auf die Bilderdiät zu setzen, dass er gezwungen ist, diese Bilder im Kopf zu entwickeln, dass er gezwungen ist, an dieses Skelett, um in dem Bild zu bleiben, dann wieder Muskeln und Fleisch in seiner Fantasie, in seiner Vorstellung ranzusetzen.
Nun ist das Ganze ja eigentlich zuerst einmal ein Theaterstück. In zweiter Linie ist es aber ein Film geworden, die Verfilmung Ihres eigenen Theaterstücks. Was hat Sie dazu gebracht, daraus effektiv einen Film zu machen und was sind die zusätzlichen Herausforderungen?
Für mich war schon im Probenprozess klar, dass es mich immer wieder gereizt hat, sehr nah ranzugehen. Warum? Weil ich gemerkt habe, dass beide Schauspieler Susanne-Marie Vrage vielleicht noch einen Tick mehr als Markus Lerch sehr filmisch agieren. Das heißt, mit ganz minimalen Veränderungen sehr viel erzählen. Das heißt, nicht nur die Wechsel zwischen den einzelnen Rollen, die passieren durch ein Heben einer Schulter und durch das kleine Wegbewegen eines Kopfes, sondern darüber hinaus auch ein Minimalismus in den Gesichtsreaktionen. Das heißt, manchmal ist es eben das Zucken der Oberlippe oder eine Nervosität, die sich nur im Auge ausdrückt, durch das Zucken eines Auges. Und das hat mich gereizt eigentlich schon von Anfang an, dass ich immer wieder dachte, eigentlich ist es schade, dass ich das, also in Berlin ist es ein Riesenraum, sogar größer als jedes Theater, dass das verloren geht. Dass wir Dinge einfach nicht sehen können, dafür ein Raumerlebnis bekommen im Theater, dadurch sozusagen eine Riesentotale, wo wir die Freiheit auch haben, im wahrsten Sinne des Wortes wegzugucken. Das heißt, der Raum für sich ist eine Inszenierung. Ich gucke mal links ins Gebälk und lasse den Text einfach auf mich wirken. Und im Kino mache ich jetzt genau das Gegenteil. Also ich zwinge den Zuschauer in einen Blick und ich zwinge ihn, er kann nicht ausweichen. Und dadurch hat es eine noch stärkere Wirkung. Also manche Leute sagen, die Wirkung ist dann zu stark, weil man sich einfach eben nicht entziehen kann. Aber mich hat es interessiert, mir in dem Sinne selbst Konkurrenz zu machen. Das heißt, eine scheinbar gleiche Geschichte komplett anders zu erzählen, mit komplett anderen Mitteln. Dass dazu dann eben ein Sounddesign kommt, eine bestimmte Lichtsprache, die anders ist als im Theater, die eben differenzierter ist. Wir haben dann sehr viel punktuell noch mehr ausgeleuchtet und geguckt, wie wir ein Gesicht ins Licht setzen, ins richtige Licht. Wir haben für jeden Schauspieler und für jede Situation eine eigene Raumatmosphäre geschaffen, die sich sehr deutlich unterscheidet, wenn man genau hinhört. All das sind sozusagen die Zusatzarbeiten, die dann speziell für den Film nochmal passiert sind. Und deshalb ist es was ganz Eigenes.
Im Hinblick auf den Dokumentarfilm möchte ich jetzt weniger auf die theatralischen Mittel zu sprechen kommen, als auf die filmischen. Man könnte schon sagen, das Theater hat die unmittelbare physische Präsenz und die Echtzeit. Die Dinge geschehen vor den Zuschauerinnen und Zuschauern. Der Film ist stets aufgezeichnet. Er zwingt die Zuschauer auch, eine bestimmte Kadrierung zu akzeptieren. Man sieht genau das, was sie zeigen wollen. Man kann die Gesichter ganz nah heranholen. Und gerade der Dokumentarfilm hat ja mit seiner unmittelbaren Kraft des Bildes eine Wirkung, die man sonst nirgends erzielen kann, nämlich das Gefühl, das ist echt oder gar das ist wahr. Nun haben sie aber genau das alles verfremdet und zurückgenommen. Ein ziemliches Paradox. Man könnte schon mit einem Autowerbespruch sagen, reduced to the max.
Das war für mich ja die Herausforderung. Und ich habe für mich in dem Probenprozess was sehr Spannendes erkannt. Also was das Wechselverhältnis zwischen einem Dokument, also wenn man dann davon ausgeht, das wahre Dokument und die falsche Fiktion, was ja eine Chimäre ist, dass wir sozusagen über diese maximale Verfremdung oder ich sage maximale Abstraktion durch die Hintertür wieder sehr viel authentischer oder unmittelbarer, wahrhaftiger werden, als wenn wir behauptet hätten, jetzt holen wir uns die Täter, jetzt holen wir uns die Eltern der Täter. Was wäre passiert? Allein die Kamera, die Wirkung der Kamera wäre extrem einschüchternd. Wir haben den Täter im Gefängnis beobachtet, wir wissen aus den Gerichtsreportagen, sobald ein öffentliches Licht auf ihn kommt, spricht er kaum noch, wenn überhaupt Halbsätze, Viertelsätze. Man starrt auf seine Glatze, wo eine SS-Rune eintätowiert ist und denkt einfach, mit diesem Monster möchte ich nichts zu tun haben. Ist das jetzt wahrhaftig? Für den Zuschauer bestimmt, aber dringen wir damit tiefer in seine Geschichte ein, in seine Biografie ein? Begreifen wir über das sogenannte unmittelbare Dokument tatsächlich etwas oder begreifen wir jetzt sozusagen über eine Übersetzung, dass es nämlich eine Schauspielerin, eine Frau auch noch spricht, diesen Text, die eben keine Glatze hat, wo wir gar nicht behaupten, sie ist Marco Schönfeld, dass darüber der Zuschauer sich überhaupt einlassen kann und zuhören kann. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist noch interessanter. Und zwar ist die Frage, auf die wir gestoßen sind, dass durch die Texte die Schauspieler von sich aus körperlich in eine bestimmte Ausdrucksform gefunden haben, die den tatsächlichen Menschen sehr nahe kommt. Ich habe immer gesagt, ich will nicht imitieren. Ich habe nie gesagt, jetzt guckt euch das Video an oder guckt euch das Foto an oder hört euch die Tonbandaufnahmen an und jetzt macht ihr das mal so, wie es die wirklichen Personen gemacht haben. Sondern allein durch den Sprachkörper an sich entsteht bei den Schauspielern eine Körperlichkeit, was mich manchmal vollkommen umgehauen hat. auch unabhängig von mir, Leute aus dem Dorf, die das gesehen haben, die gesagt haben, ja, das ist ja unglaublich, woher wissen die das? Es ist die Sprache. Die Sprache formt Körper.
Mir erscheint Ihr Film mit seiner ganzen Wuchtigkeit und seiner Kraft gleichzeitig symptomatisch für eine Entwicklung, die wir im Dokumentarfilmbereich beobachten. Alle suchen nach Strategien, um den angeblichen Wahrheitsgehalt, das Suggestive des Dokumentarfilms, zu unter- oder zu überlaufen. Die Hauptstrategie, die sich in den letzten Jahren herausgearbeitet hat, ist die Fiktionalisierung, dass immer mehr Spielfilmelemente in die Dokumentarfilme eingebracht werden und auch als solche gekennzeichnet werden. Auch Sie haben so ein bisschen etwas Ähnliches gemacht mit den Spielwütigen. Das war eigentlich von der Montage her, vom Erzählgestus her ein Spielfilm, eine Langzeitstudie. Jetzt machen Sie das Gegenteil, aber im Kern ist es die gleiche Strategie. Man versucht, diesen Gestus der Wahrheitsverkündung des klassischen Dokumentarfilms zu unterlaufen.
Es ist das Misstrauen. Es ist das Misstrauen gegen eine Bilderflut, die tagtäglich auf uns einstürmt und die scheinbar behauptet, Information, Objektivität und damit ein Bild dieser Welt zu vermitteln, wie sie tatsächlich ist. Und wir wissen alle, das ist eine riesengroße Chimäre. Und aufgrund dieses Misstrauens habe ich für mich ja auch entschieden, ich muss andere Wege gehen. Erstmal verlangsame ich, das heißt, ich halte die Zeit an, schon im Rechercheprozess, dass ich all dem, also das sind 2 Aktenordner Pressematerial, also früher hätte jeder gesagt, wenn er jetzt ein Stück oder einen Film daraus entwickelt, das ist genügend. Also 2 Aktenordner von sehr unterschiedlichen Journalisten, die unterschiedliche Gesichtspunkte beleuchten, das muss ja wohl ausreichen. Und für mich aus der Erfahrung der Skepsis, aus der Erfahrung, dass eben all das nur ein Anfang darstellt, da fängt die Arbeit erst an. Das heißt, dann haben wir 7 Monate recherchiert, dann haben wir mit Menschen gesprochen, mit denen vorher noch niemand gesprochen hat. Dann haben wir bei den Tätern, deren Biografie im Gericht quasi bis auf den Gutachter, der sozusagen aus der psychopathologischen Sicht diese Biografie analysiert, aber sie beschreiben, sie erstmal aus den Menschen selbst heraus entstehen zu lassen. All das gab es ja nicht. Und von daher ist das etwas, dass wir anfangen, aus der Skepsis heraus etwas anderes zu machen, etwas entgegenzusetzen. Und ich finde, das ist zwingend. Gerade in diesem Fall ist es besonders exemplarisch, dass sich nach dieser inflationären Ausbreitung zur Tat selbst in der Presse und dann nochmal zum Gericht. Danach ist es durch. Es interessiert niemand mehr. Es guckt niemand mehr hin. Und ich finde, dann ist der Dokumentarfilm aufgefordert zu sagen, gut, jetzt kommen wir.
Ich möchte jetzt auf die filmische Umsetzung der Inszenierung zu sprechen kommen, auch mit einigen technischen Details. Etwas, was zunächst auffällt, ist ganz klar die Lichtregie. Die Schauspieler begeben sich aus dem einen Lichtkegel in den anderen. Sie werden von oben oder von der Seite oder von vorne beleuchtet. All dies sind die eigentlichen Theatermittel. Mit dem filmischen Dispositiv spielen sie aber eigentlich mit den gleichen Elementen. Und da habe ich mich dann trotzdem während des Films schon gefragt, wie viele Durchgänge brauchte das? Wurde das schon zerlegt in der Planung oder haben Sie 3-4 Mal das ganze Stück durchgespielt zum Filmen?
Wir haben zunächst als Basis 2 Aufführungen genommen und dann habe ich aber sehr schnell schon gemerkt, dass es das nicht ist, dass wir ganz gezielt nochmal einzelne Szenen A anders ausleuchten, B auch anders spielen müssen. Ich habe dann praktisch in 4 Nächten haben wir das ganze Stück atomisiert und auseinandergenommen und nochmal für die Kamera entwickelt, wo ich gemerkt habe, dass erstmal vom Schauspielerischen her, dass die Nacht gut ist, dass die Absichtslosigkeit eines Theaterschauspielers ab 2 Uhr nachts noch stärker wird. Er will den Zuschauer nicht mehr erreichen in der 35. Reihe. Schon da habe ich ganz am Anfang immer darauf geachtet, dass es eben nicht für den Zuschauer ist, der sehr weit weg sitzt, sondern dass wir minimieren, dass wir noch leiser werden. Und da, wo es nicht gelungen ist, anfänglich, das habe ich dann nochmal um 3 Uhr nachts spielen lassen oder um 4 Uhr nachts, wo einfach die Erschöpfung, also ganz bewusst habe ich die Schauspieler auch an einen Punkt gebracht der absoluten Erschöpfung, wo sie nicht mehr die Kraft haben, zu senden, bewusst zu senden und damit in eine Beiläufigkeit kommen, die für den Film zwingend ist. Das war ein wesentliches Element. Das zweite war eben, dass klar war, dass wir im Film stärker mit Hintergründen, mit einer Tiefe des Raumes arbeiten. Das Theater oder im Theater haben wir sehr viel stärker isolierte Räume gezeigt. Das heißt, wir haben einen Raum sozusagen hell gemacht und dann den anderen Raum. Und was da sonst noch, wie der Raum noch atmet als Ganzer, interessiert nicht, weil es eine ganz klare Fokussierung ist in dieser Totalen. Weil ich gesagt habe, ich möchte im Theater möglichst wenig Ablenkung. Das soll praktisch nur der Raum sichtbar sein, wo der Mensch gerade agiert. Und im Film war es für mich wichtig, dann doch mit dieser, dass der ganze Raum, weil ich in einer Nahaufnahme ihn ja ohnehin praktisch ausschließe, aber dass ich dann wenigstens die Chance habe, dass es nicht von einer schwarzen Wand passiert, sondern dass der Raum an sich nochmal als assoziativer Spiegel mitfunktioniert. Das heißt, wir haben nochmal anders ausgeläutet, wir haben die Tiefe stärker betont.
Gibt es gerade bei dieser Inszenierung einen ziemlich verstörenden, nachgerade absurden Moment im Film? Das ist gegen das Ende. Die Kabine, die eigentlich als Verhörraum oder Protokollraum bezeichnet werden könnte, wo die meisten offiziellen Statements drin verlesen werden, die fährt dann plötzlich auf die Kamera zu und dann gibt es einen Schnitt. Man sieht dann den gleichen Raum von der Seite. Das ist eigentlich ein Bühnenelement, nehme ich mal an, dass diese ganze Kabine sich in Bewegung setzt. Das hat mit dem Film ja wahrscheinlich zunächst einmal nichts zu tun.
Das war erstmal so, von der Kamera haben wir uns lange überlegt, übernehmen wir das oder lassen wir das weg? Ja, weil die Kamera kann ja jederzeit eben genau diese Bewegung, die etwas Bedrohliches hat, dass eine große Kabine auf den elektronisch praktisch auf den Zuschauer zufährt, kann diesen Effekt ja praktisch dadurch schon herstellen, diese Nähe, indem sie einfach näher rangeht. Deswegen haben wir uns überlegt, doppeln wir das oder lassen wir das weg? Wir haben uns dann aber entschieden, dass in der Großaufnahme genau diese Bedrohlichkeit, also ich habe gesagt, die einzige Chance, die Rechtfertigung ist, drin zu belassen, ist, dass wir sehr nah an das Gesicht von dem Marco Schönfeld, also von Susanne Marie Vrage, herangehen. Und da kommt im Hintergrund praktisch etwas auf sie zugefahren, was einfach klar wird. Es kommt dann die letzte Verhörszene, wo der eigentliche Moment der Hinrichtung, also vorher gab es einen Sprung auf den Schädel, dann lebt das Opfer noch und dann sagt Marco eben sehr lakonisch, wir können keinen Arzt mehr rufen. Und das ist praktisch das Ende des Tatkomplexes. Und danach kommt Inhaftierung und kommt Bewegungslosigkeit. Und in dem Sinne habe ich gesagt, wir übernehmen das, aber eben nur in der Großaufnahme, wo diese Bedrohlichkeit, dass da die Ausweglosigkeit dieser Nacht, dass danach eigentlich nichts mehr kommen kann, dass seine Liebesgeschichte endgültig zerstört ist, dass er möglicherweise Sicherungsverwahrung kriegt und nie mehr rauskommt, dass das sozusagen in dieser Großaufnahme miterzählt werden kann, wenn der Wagen nach vorne kommt. Und deswegen haben wir es drin gelassen.
Also ich habe mich dabei ertappt, dass ich dachte, schade, das war so schön bedrohlich und jetzt setzt er mich wieder auf Distanz, bevor ich überhaupt die Gelegenheit hatte, diese Bedrohung pervers zu genießen.
Ja, das war eine sehr bewusste Entscheidung. Ich habe für mich entschieden, dass diese Bedrohlichkeit entstehen muss in der Banalität des Textes. Und zwar, wenn Marco dann in dieser totalen oder halbtotalen nachher diese Tat reflektiert. Wenn er sagt, wir wussten nicht, was wir sonst tun sollten und dann haben wir den halt gequält. Also diese unglaublich banale Begründung, wo ich gedacht habe, dass man hätte natürlich konsequent in der Großaufnahme bleiben können, aber ich habe gedacht, das ist so banal, dass ich dann auch wieder die Banalität des Raumes zeige, weil es ist eben, ich brauche da keinen Heckspoiler, um diese Bedrohlichkeit herzustellen. Und es wäre sozusagen dann fast nur eine Verstärkung, als wenn ich diesem Wort nicht trauen würde. Und ich habe ganz bewusst entschieden, dass ich dachte, nein, ich arbeite jetzt nicht weiter mit diesem Effekt. Dieser Effekt verpufft, wenn man so will. Und dafür wird der Zuschauer in eine so viel schlimmere Banalität hereingezogen, eine Nacktheit auch dieser totalen, also visuell gesprochen, und dieser dürren Worte, wie eben Marco versucht zu erklären, wie er diese Tat erlebt hat und dass ihn diese Bilder nicht loslassen. Das sagt er ja auch, als der Körper dann nach rechts fällt und der blutende Kopf. Aber letztendlich so etwas wie Kritik oder es ist ein hilfloser Versuch, die Gründe dieser Tat zu beschreiben. Und diese Hilflosigkeit ist nicht das Schlimme, sondern die Banalität.
Wir haben den Film in einem relativ großen Kinosaal gesehen und er hat offensichtlich einen guten Teil des Publikums ziemlich erschüttert. Also er hat gut funktioniert, könnte man ganz klassisch sagen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es im Theater sehr intensiv wirkt, aber in beiden Anordnungen hat man den Trost der Gemeinsamkeit als Zuschauer. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mir den gleichen Film ab DVD ganz alleine auf einem kleinen Bildschirm ansehe, vielleicht auch noch mitten in der Nacht, dann tritt ein Effekt ein, den man sonst eigentlich nur vom Horrorfilm kennt. Man möchte nicht wirklich allein sein mit dieser Geschichte.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil es mir ja auch so ging, dass ich in den Anfangszeiten der Recherche, damit bis auf die Co-Autorin war natürlich an meiner Seite, Gesine Schmidt, aber dass dieses Alleinsein mich eingeholt hat in den Nächten, dass ich schlaflos war, dass ich mich selbst gefragt habe, warum mache ich das? Warum habe ich mir das angetan? Und ich möchte das nicht, ich möchte aufhören. Deshalb hoffe ich, dass die Form, also die Abstraktion, die Verfremdung, dass es das möglich macht, nicht bei dem Schrecken stehen zu bleiben, sondern dass es möglich ist, dann in das Ursachengestrüpp einzudringen, dass es möglich ist, mehr zu verstehen, als wenn wir das eben eins zu eins mit Bebilderung und möglicherweise noch Ausschnitten aus American History X, also diesem Film, der Grundlage der Tat ist, also mit wo dieser Bordsteinkick fiktional dargestellt wurde. Eine der Täter hat es gesehen und hat es dann umgesetzt. Das alles hätte man ja eins zu eins zeigen können. Und dann ist man wirklich im Horrorfilm. Und ich hoffe, dass der Zuschauer diese Sicherheitszone, die ich ihm anbiete, durch die Abstraktion, dass ich eben eine junge, hübsche Schauspielerin diesen Täter spielen lasse, wo er sich immer wieder fragt, ja, warum macht er das? Er muss anfangen nachzudenken. Er wird nicht überwältigt vom Grauen. Dass das es möglich macht, es sich nicht abzuwenden dann und zu denken, warum habe ich mir diesen Film jetzt angetan, sondern im Gegenteil, ihn als Möglichkeit zu sehen, anders und tiefer in die Reflexion einzutreten über Gewalt, Gewaltstrukturen und Gewaltzusammenhänge. Weil das ist ja das Thema, mit dem wir uns alle, ob wir wollen oder nicht wollen, es ist Thema der Gesellschaft, wir müssen uns damit beschäftigen. Der Täter hat ja später gesagt, Marcel hat gesagt, das war ein geiler Kick, dieser Sprung, jemand umzubringen auf die Weise. Also geht es auch um den Machtrausch. Es geht nicht nur um die soziologischen Faktoren, die dazu geführt haben, sondern es geht um den eigenständigen Rausch, in dem Moment Macht zu haben, jemand anders vom Leben zum Tode bringen zu können.
Sie haben aber ein zweites Element im Film drin, das eigentlich auf einem Klischee beruht, das offensichtlich einfach Tatsache geworden ist, nämlich der Aufruf der Mutter, des Opfers an das Gericht, diese Monster zu bestrafen. Und das kommt eins zu eins wie in jedem guten oder auch schlechten amerikanischen Gerichtsfilm, wird aber auf unglaubliche Weise verstärkt durch die nachfolgende Meldung, dass kurz darauf die Frau tot war.
Es wird für mich an dem Punkt die Mutter ja mehrfach gebrochen. Sie ist einmal mit diesem Gerichtsaufruf am Ende drin, aber sie ist ja vorher auch schon drin. Und zwar nicht nur mit der Trauer um ihren Sohn, sondern auch mit einem Ressentiment. Sie beschreibt ja sehr deutlich, dass sie selbst empfindet, dass für die Ausländer immer sehr viel mehr getan wird und dass für die deutschen Jugendlichen, die alle umgebracht werden, ich zitiere sie jetzt damit, dass da kaum was passiert. Und deshalb ist sie für mich die tragischste Figur im gesamten Film, weil sie, man hofft ja immer und erwartet als Zuschauer, dass man sich wenigstens mit ihr identifizieren kann. Und sie steht jetzt gerade dafür, dass dieses fremdenfeindliche Ressentiment flächendeckend sozusagen in der Tat aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Das heißt, dass die Täter etwas ausführen, was von sehr vielen anderen gedacht und gefühlt wird. Und dass auf der anderen Seite sie dieses Ressentiment mit den Tätern teilt, gleichzeitig die Täter alttestamentarisch vernichten möchte, Aug um Aug, Zahn um Zahn, die müssen genauso umgebracht werden wie unser Sohn. Das finde ich ein Widerspruch, der mir wichtig war, weshalb ich in Kauf genommen habe, sozusagen diesen Film mit diesem scheinbar Klischee der Rachegöttin am Ende zu beenden, weil es vorher diese andere Szene gab, die einfach deutlich macht, diese Rachegöttin kommt aus der gleichen Eizelle, wenn man so will, aus der gleichen Eizelle im Denken wie die Täter selbst. Es kann durchaus sein, dass sie nicht die Nationaldemokratische Partei wählt oder die DVU, dass sie sogar SPD wählt. Was aber sie nicht hindert, und das ist typisch für sehr viele in dieser Region, obwohl sie überhaupt keinen Kontakt haben mit Ausländern, es gibt dort kaum Ausländer, dass sie mit einer Wucht und Hartnäckigkeit dieses Ressentiment pflegen.
Damit wären wir eigentlich schon fast zum Abschluss bei der Motivation, bei Ihrem Interesse für die ganze Geschichte. Wenn man das so zusammenfasst, kann man sagen, da haben Jugendliche, die neonazistisches Gedankengut mit sich herumtragen und mit Fremdenfeindlichkeit gespielt haben, einen der ihren umgebracht, weil eben gerade kein anderer zur Verfügung stand. Kann man das so einfach zusammenfassen? Kann man sagen, das ist das, was diese Geschichte wirklich einzigartig macht?
Nein, eben das ist das Problem. Das heißt, je länger ich mich damit beschäftige, stoße ich auf einen sehr komplexen, deswegen der Begriff des Gestrüpps, des Ursachengestrüpps. Also man muss sehr viel früher anfangen. Man muss anfangen, interessanterweise eben nicht mit einer Konstellation der Gewalt in der Familie, einer unmittelbaren Konstellation, dass man jetzt erwartet, dass die Täter Eltern haben, die sie geschlagen haben, dass die Väter Alkoholiker sind, arbeitslos sind und aus diesem Frust heraus ihre Kinder misshandeln. Das ist eben alles nicht der Fall. Die Gewalt liegt woanders. Die Gewalt liegt im Dorf. Das heißt, wir sind auf eine Gegenwärtigkeit von Gewalt gestoßen, die uns umgehauen hat, die im wahrsten Sinne des Wortes menschenverachtend ist. Es gibt ein Beispiel, dass der Täter mit 14 Jahren, einer der Täter, sich ausziehen musste vor den Dorfjugendlichen, sich einen toten Aal umbinden musste und dann onanieren musste vor den Dorfjugendlichen. Also Formen von Demütigung, wo man schon eine gewisse Grausamkeit in der Fantasie braucht, um sich sowas auszudenken und dann auch umzusetzen. Diese Gegenwärtigkeit von Gewalt ist ein Punkt. Das zweite, wo man sehr genau hingucken muss, ist die Art von Frustration, von Demütigung, die in allen Biografien drin liegt. Das ist bei den beiden Tätern ganz offensichtlich, dass man sie nicht mehr braucht, dass man ihnen auch sehr klar vermittelt hat, dass Menschen wie sie in dieser Gesellschaft, was Beruf angeht, was Ausbildung angeht, letztendlich keine Perspektive haben, dass sie sich einreihen können in die 30-40% Arbeitslosigkeit, die teilweise sogar noch höher ist in manchen Dörfern. Das allein erklärt die Tat auch nicht. Aber man muss deshalb nochmal einen Schritt weitergehen, nämlich das Situative dieser Nacht, wo dann wieder ganz interessante Dinge offensichtlich sind, nämlich dass es eine Konkurrenz zwischen den beiden Brüdern gegeben hat, dass der jüngere Bruder, der sonst das Anhängsel war des Älteren, der den Älteren bewundert hat, dass er plötzlich die Regie in der letzten Minute dieser Tat die Regie übernimmt und er ist derjenige, der dann springt, nicht der Bruder, von dem man es erwartet, der Ältere, der die Quälereien angefangen hat. Das heißt, eine ganz merkwürdige Beweislast, die auf dem Jüngeren lag, wo er denkt, jetzt muss ich beweisen, dass ich der Täter bin. Und, das ist bestimmt auch nicht außer Acht zu lassen, der Rausch der Gewalt. Das heißt, es ging ja über 4 Stunden, es ist abgeflaut, wie sie ihn zusammengeschlagen haben, die Rechtfertigung, die sie sich selbst gegeben haben, nach dem Motto, der färbt die Haare blond, der versteckt damit, dass er ein Jude ist. Das heißt, die deutsche Geschichte ist nur noch anwesend in Chiffren. Es sind nicht Menschen, die jetzt konsequent rechtsradikal eine Ideologie aufbauen und damit die Gesellschaft verändern wollen, sondern sie benutzen eigentlich diese Chiffren als Möglichkeit, als Option, andere zu demütigen und sich damit für kurze Zeit in einen Machtrausch hineinzubegeben. Und der verselbstständigt sich. Es ist eben nicht so, dass diese Täter geplant haben, morgens beim Aufstehen so, heute Abend bringen wir jemand um. Man kann diese Tatnacht in sehr viele Zwischenschritte analysieren und auseinandernehmen, wo es ungefähr 50 Mal ganz anders hätte verlaufen können. Und niemand hätte sich gefragt oder gewundert. Und dass diese Nacht dann mit einem Mord endet, das ist in der Tat erst in den letzten Minuten dieser Nacht dann entschieden worden.
Trauerfeier anlässlich der Urnenbeisetzung von Marinus Schöberl, 16. Geboren am 4.9.1985 in Wolfen, gestorben am 12.7.2002 in Potzlow. Beigesetzt am 4.12.2002, Gerswalde, 13 Uhr.
Sie hörten den Dokumentarfilmer und Theatermacher Andres Weihe im Gespräch mit Michael Sennhauser zur filmischen Umsetzung seiner Theaterinszenierung Der Kick. Der Film hat seine Schweizer Premiere am kommenden Donnerstag im Zürcher Filmpodium mit der Schauspielerin Susanne-Marie Vrage als Gast.